Sie ist ein ziemliches Reizthema, die sogenannte Rente mit 63. Und die Diskussion um ihre mögliche Abschaffung könnte sogar mindestens die geplante Rentenreform sprengen. Dabei dürfte es doch inzwischen eigentlich den meisten klar sein, dass viele von uns wohl wirklich länger arbeiten werden. Die eigentliche Frage ist doch deswegen, wie schaffen wir das? Und das schauen wir uns gleich an. Und dann gönnen wir uns zur Entspannung noch einen knackigen Salat, beziehungsweise wir besuchen gleich eine ganze Salatfabrik.
SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Alexander Winkler. Hi. Ja, schon der inzwischen eingebürgerte Name ist für einige ein Reizthema, denn formal gibt's ja gar keine Rente mit 63 mehr, denn die vorzeitige und, so heißt sie offiziell, Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die also mindestens 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, die gibt's inzwischen frühestens mit etwa 64,5 Jahren, bald erst mit 65 Jahren. Aber nicht nur um den Namen brennt der Streit, denn die Rentenkommission hat vorgeschlagen, diese Frührente abzuschaffen, um die Finanzierung der Rente insgesamt zu sichern. Allerdings werden rund um den Wahlkampf in Ostdeutschland immer mehr Stimmen laut, die doch daran festhalten wollen, egal ob als Anerkennung für die Lebensleistung von langjährig Beschäftigten oder schlicht, weil manche Jobs nicht bis knapp 70 zu machen sind. Das ist ein Dilemma, dem wir uns heute mal konstruktiv nähern wollen. Nehmen wir also einfach mal an, dass wir als Gesellschaft tatsächlich nicht drumherum kommen, länger zu arbeiten. Dann geht es ja vor allem um zwei Fragen. Erstens, wie können wir sicherstellen, dass die, die nicht mehr arbeiten können, nicht hinten runterfallen? Und zweitens, wie schaffen wir es, dass alle anderen gut und gerne bis vielleicht knapp 70 durchhalten? Wir haben mit Menschen in Pirmasens gesprochen und viele können sich vorstellen, länger zu arbeiten, wenn die Bedingungen stimmen.
Wenn man gesundheitlich fit ist, für meinen Beruf als Büromensch kann ich mir das schon vorstellen. Es gibt halt auch viele, die einfach nicht mehr wollen und es gibt auch welche, die nicht mehr können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung.
Nee, Arbeitszeit ist verschwendete Lebenszeit.
Ich hatte eh eigentlich vor bis 67.
Meine Eltern, die sind schon 70 und arbeiten immer noch, weil sie einfach Bock drauf haben. Ja, die halten sich fit.
Zum Beispiel mit mehr Gesundheitsprogramme, wo vom Arbeitgeber dann auch direkt gefördert werden.
Ja, macht er teilweise schon. Bietet Fitnessstudio an zum Beispiel. Dann haben wir mehrmals im Jahr verschiedene Gesundheitschecks. Augenkontrolle, Hörtest, Rückenfit. Ich sag mal, ein Dachdeckerbetrieb kann das wahrscheinlich nicht anbieten. Wenn es jetzt größere Konzerne sind, dann eher schon, ne?
Also es kommt auf die richtigen Bedingungen an, um länger arbeiten zu können oder um Ausnahmen in Härtefällen. Doch um beides geht's in der aktuellen politischen Diskussion irgendwie gar nicht. Da klingt das alles nach schwarz oder weiß. Aber vielleicht gibt's ja doch noch einen Weg dazwischen. Das fragen wir einfach die Professorin Tabea Bucher-Köhnen vom ZEW Mannheim. Sie war nämlich selbst Mitglied der Rentenkommission. Frau Bucher-Köhnen, wenn wir uns die aktuelle gesellschaftliche Diskussion anschauen, war die Forderung, die abschlagsfreie Rente für Versicherte mit mehr als 45 Beitragsjahren komplett abzuschaffen, vielleicht etwas radikal?
Aus meiner Sicht ist die Diskussion um den Rentenzugang ein ganz integraler Bestandteil der Rentendiskussion. Und natürlich gibt es da verschiedene Interessen gegeneinander abzuwägen. Aber der Punkt ist, dass unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren stark altern wird. Das hängt damit zusammen, dass die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer-Generation ins Rentenalter kommt. Und für die Stabilisierung unseres Altersvorsorgesystems ist natürlich die Frage, wie lange können Menschen arbeiten, wie werden sie am Arbeitsmarkt beteiligt, essentiell und nicht nur für das Rentensystem, sondern für den Arbeitsmarkt insgesamt und auch das wirtschaftliche System wird es wirklich kritisch sein, zu überlegen, wie man Menschen, die fit sind, die fachlich eingearbeitet sind, die gesund sind, möglichst lange am Arbeitsmarkt halten und integrieren kann, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann werden wir allein durch die demografische Entwicklung in den nächsten 10 Jahren ungefähr 10% unserer Erwerbstätigen letztlich verlieren. Und deswegen sind diese Übergänge in die Rente ein Punkt, mit dem wir uns als Gesellschaft und als Wirtschaft ganz intensiv auseinandersetzen müssen, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Das heißt aber, grundsätzlich sollten wir uns schon mal darauf einstellen, dass wir in Zukunft noch länger arbeiten müssen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und aus Sicht der Kommission ist das ein eindeutiges Ja.
Und ich muss ja auch zugeben, die Rentenkommission, die war ja selbst gar nicht so radikal. Wer nämlich zum Beispiel kurz vor der Rente etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in seinem Berufsfeld arbeiten kann, der soll zum Beispiel weiterhin auch früher in Rente gehen können. Aber bräuchte es dann künftig eine Gesundheitsprüfung?
Ja, genau. Das ist ja eine der Empfehlungen, die wir gemacht haben. Und einer der Punkte, der immer wieder zur Sprache kommt, auch in den ganzen Diskussionen um Fairness, ist eben die Frage nach der unterschiedlichen Gesundheit, aber auch nach der unterschiedlichen Belastung in unterschiedlichen Berufen und damit einhergehend mit der unterschiedlichen Lebenserwartung. Und die beste Vorhersagekraft für Langlebigkeit ist Gesundheit. Und das heißt, wenn man eine Regelung schaffen möchte, die wirklich fair ist, in dem Sinne, dass die Personen, die gesundheitlich vielleicht nicht mehr in der Lage sind, ihren langjährig ausgeübte Tätigkeit weiter auszuüben oder die möglicherweise auch bestimmte Erkrankungen haben, dass man dann diese Personen identifiziert und denen einen früheren Renteneintritt ermöglicht.
In Österreich gibt es schon jetzt eine sogenannte Schwerarbeitsrente. Die können Menschen beziehen, die zum Beispiel schwer körperlich gearbeitet haben oder in Nachtschichten bei extremen Temperaturen oder mit gefährlichen Chemikalien. Das bevorzugt dann bestimmte Berufsgruppen, aber dafür kriegen diese Menschen nicht die volle Rente. Wäre das eine mögliche Weiterentwicklung für Sie?
Die Herausforderung an der Stelle ist, dass eine Gesundheitsprüfung nicht unbedingt aufwendiger ist jetzt als eine Prüfung von, wer hat genau wie viel Zeit und in welchen belastenden Berufen verbracht. Also die Bürokratie, die man bräuchte, um zu beurteilen, wer wann zu welchen Zeitpunkten im Leben unter welchen Bedingungen welchen Job ausgeübt hat, das ist aus unserer Sicht ein wahnsinniger Aufwand, den man da betreiben müsste. Und da kamen wir eben zu dem Ergebnis, dass die Gesundheit in einem bestimmten Alter eigentlich viel besser messbar und auch der viel bessere Indikator dafür ist, ob jemand eine Belastung hatte oder nicht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja schon Gesundheitsprüfungen gibt im Rahmen von der Erwerbsminderungsrente. Das heißt, auch die Systeme, die Verfahren, die dafür genutzt werden könnten, so ein System weiterzuentwickeln, die sind schon da.
Jetzt haben wir bisher nur darüber gesprochen, wie Menschen, die es nötig haben, weiterhin früher in Rente gehen könnten. Was braucht es denn umgekehrt für all diejenigen, die keine Härtefälle sind, damit die länger arbeiten können?
Also ich denke da auch da, Arbeitsmärkte sind ja nicht statisch und auch Arbeitsplätze sind nicht statisch. Ich denke, da liegt es auch vor allen Dingen am Gesundheitssystem, aber auch an den Arbeitgebern, Arbeitsplätze so weiterzuentwickeln, dass Menschen eben auch im Alter möglichst lange in ihrer Berufstätigkeit bleiben können und sich beteiligen können. Aber ich denke, da wird es auch Entwicklungen geben müssen, weil diese fundamentalen Änderungen in der Struktur unserer Erwerbstätigen, die wird die Unternehmen treffen. Das hat man ja auch in den letzten Jahren schon gesehen. Also das Thema Arbeits- oder Fachkräftemangel, das war ja immer wieder in der Diskussion. Und das wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit verstärken. Und dann müssen Unternehmen auch notwendigerweise kreativ werden darin, wie sie Arbeitsplätze schaffen, die es ihren Mitarbeitenden erlauben, möglichst lange die Erwerbstätigkeit, die sie ausüben, eben auszuüben.
Ich nehme an, Sie sprechen da über Jobs wie, keine Ahnung, den viel zitierten Dachdecker oder die Pflege, die ja immens körperlich anstrengend ist, aber auch Bürojobs, die psychisch immer anstrengender werden. Ein Argument für die, in Anführungszeichen, Rente mit 63 ist, dass sie die Lebensleistung von Menschen anerkennt, die mehr als 45 Jahre gearbeitet haben. Dagegen kommt dann auch ein alternsgerechter Arbeitsplatz nicht an. Aber ist es nicht auch in Ordnung, nach so langer Zeit bedingungslos zu sagen, irgendwann ist einfach mal Schluss? Oder können wir uns diese Anerkennung in Zukunft wirklich nicht mehr leisten?
Das ist letzten Endes ein faires Argument, das da vorgebracht wird. Ich finde das allerdings ein bisschen schwierig, weil dieser Cut-off von 45 Jahren, der ist irgendwie auch willkürlich aus der Luft gegriffen. Also warum ist es wichtiger, dass jemand 45 Jahre gearbeitet hat als 44 Jahre? Oder wenn jetzt jemand irgendwie Unterbrechungen hat für die Erziehung von Kindern, warum ist das weniger wichtig als eine lückenlose Erwerbstätigkeit? Also wenn wir uns anschauen, wer von der sogenannten Rente mit 63 bisher Gebrauch gemacht hat, dann sieht man, dass eben überwiegend Männer Gebrauch machen, überwiegend Personen, die durchschnittlich höhere Renteneinkommen und auch höhere Erwerbseinkommen erzielen als andere Gruppen, die deutlich bessere Gesundheit haben, weil meistens die Leute, die eine schlechtere Gesundheit haben, eben schon früher aus dem Erwerbsleben austreten oder auch längere Unterbrechungen schon haben. Also das ist eine super schwierige Diskussion und ich finde das schwierig, dass man praktisch Respekt oder Leistungsanerkennung an dieser Zahl von 45 Jahren so festmacht und auch die politische Diskussion sich jetzt so stark darum dreht.
Sagt die Professorin Tabea Bucher-Köhn vom ZEW in Mannheim, die auch Mitglied in der Rentenkommission war. Frau Bucher-Köhn, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Also gut, wir haben eine heutige sogenannte Rente mit 63, deren Name nicht mehr stimmt, die Falschen bevorzugt und die außerdem kaum noch zu finanzieren ist. Dann spielen wir das Gedankenexperiment doch mal weiter. Was braucht es denn, damit die, die können, gut und gerne länger arbeiten? Wolfgang Brauer hat mit zwei End-60ern und ihrem Chef gesprochen, worauf es beim Arbeiten im Alter ankommt.
In den riesigen Lagerhallen stehen unzählige Kisten und Paletten. Wolfgang Klahn prüft stichprobenartig, ob die versandfertigen Pakete richtig zusammengestellt und verpackt wurden. Der 69-Jährige arbeitet in der Versandabteilung der Handelskette Wasgau in Pirmasens.
Ich bin mit 63 und 10 Monaten in Rente und wurde dann von der Firma Wasgau nach 2 Jahren angerufen, sie brauchen einen Kontrolleur. Das mache ich gern und jetzt bin ich wieder hier.
Denn Wolfgang Klahn ist noch topfit und möchte weiter unter Menschen sein und arbeiten. In seinem früheren Job bei Wasgau war er Disponent im Fuhrpark in Spät- und Nachtschicht. Ein anstrengender Job.
8 bis 10 Stunden, 2 Telefone, kurz vorm Herzinfarkt.
Im wahrsten Sinne des Wortes und damit Grund genug, möglichst früh in Rente zu gehen. Für seinen Wiedereinstieg bei Wasgau wollte er dann aber mehr Flexibilität und nicht mehr Vollzeit arbeiten.
Ich habe keinen Stress mehr. Ich kann meine Arbeitszeit einteilen. Ich kann, wenn ich jetzt morgen wirklich was vorhätte, könnte ich auch sagen, ich komme heute oder ich komme gar nicht oder das könnte ich mir alles einteilen. Das geht vorher halt nicht.
Was die Firma an zeitlichen Zugeständnissen macht, zahlt sich bestenfalls in Erfahrung aus, glaubt Ottmar Ruschel. Mit inzwischen 68 Jahren arbeitet auch er noch bei der Lebensmittelkette, allerdings in der IT-Abteilung.
Also das ist schon sehr wichtig, dass man die älteren Mitarbeiter da noch eine Weile mitnimmt. Ich weiß noch Dinge, die sonst keiner weiß.
Ottmar Ruschel ist auch deshalb fit genug für die Arbeit, weil die Firma mit auf seine Gesundheit achtet.
Das macht die Wasgau zum Beispiel mit Programmen von Krankenkassen und da fühlt man sich eigentlich gut aufgehoben hier. Herzuntersuchungen wurden gemacht, Augen wurden auch schon untersucht, Lungenuntersuchungen wurden schon gemacht. Also ich meine, das ist soweit ausreichend.
Wobei diese medizinischen Check-ups, darauf legt Wasgau-Personalchef Sören Kettenring Wert, nicht nur den älteren Mitarbeitern angeboten werden.
Wir haben Programme, wo wir auch in Gesundheit investieren, wo wir gerade die Skelettstruktur uns auch anschauen und Sachen bieten wie Fitnessstudios. Und das ist auch eine Investition in Gesundheit, aber auch in die Möglichkeit, den Rentenbeginn auch in einem Gesundheitszustand zu erreichen, der gut ist und vielleicht auch den Rentenbeginn etwas nach hinten zu schieben.
Die Diskussion über die sogenannte Rente mit 63 findet er schwierig. Dass es, egal wann, einen so klaren Bruch zwischen Arbeitsleben und Rente gibt, hält er für nicht mehr zeitgemäß. Für ihn müssen Unternehmen, aber auch die Regierung mehr tun, dass ältere Mitarbeiter länger arbeiten können, indem sie entlastet werden und ihre Arbeit und ihre Arbeitszeit im Alter freier gestalten können.
In Nordländern, Finnland, Schweden, Norwegen, da hat man einen gleitenden Übergang. Wir Deutschen haben das leider nie gelernt. Wir kennen nur Arbeit und Nichtarbeit. Und wir werden uns wahrscheinlich irgendwo dran gewöhnen müssen, dass es ein falscher Weg oder ein Weg ist, den man besser beschreiten kann.
Na, das sind doch mal ein paar Spuren, wie wir hoffentlich auch im Alter gut arbeiten können. Altersgerechte Tätigkeiten, Flexibilität, Gesundheitsprogramme. Und ich würde noch ergänzen, gute Weiterbildung, aber das ist vielleicht ein ganz neues Thema. Wer noch mehr Infos rund um die sogenannte Rente mit 63 will, dem will ich unbedingt die aktuelle Folge des Podcasts Plus Minus empfehlen. Anna Planken und David Alf beleuchten das Thema von allen Seiten und finden am Ende auf jeden Fall ein ganz klares Plus und ein ganz klares Minus. Den Link packe ich euch in die Shownotes.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert, die heute die Frage von Josef aus Furtwangen beantwortet. Der hat nämlich einen guten Freund, der, passend zum Thema eben, mit 72 noch arbeitet und eigentlich auch noch länger arbeiten würde, aber sein Unternehmen hat ihn im Rahmen eines Personalabbaus vor die Tür gesetzt. Das Problem ist, der Freund kommt aus dem Ausland und arbeitet hier erst seit 25 Jahren, bekommt also nur eine entsprechend geringe Rente. Trotzdem zahlt ihm die Firma, weil er überhaupt eine bekommt, keine Abfindung. Ist das in Ordnung so, will Josef deshalb von unserer Arbeitsrechtlerin Julia Englert wissen und die sagt leider ja.
Die Konstellation klingt für mich so, als ob hier mithilfe des Betriebsrats ein Sozialplan ausgehandelt wurde, der für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, keine Abfindung vorsieht. Das ist zwar eine Altersdiskriminierung, diese ist aber in diesem Fall zulässig. Ein Sozialplan soll nämlich wirtschaftliche Nachteile ausgleichen. Abfindungen in einem Sozialplan stellen weder ein zusätzliches Entgelt für die in der Vergangenheit geleistete Tätigkeit noch eine Kompensation für den Arbeitsplatzverlust dar, sondern sind ausschließlich eine Überbrückungshilfe bis zu einer wirtschaftlichen Absicherung. Diese wirtschaftliche Absicherung kann Ihr Freund aber erhalten, da er berechtigt ist, Rente zu beziehen. Dass er keinen Vollbezug erhält, weil ihm Beitragsjahre fehlen, ist für die Frage der Abfindung unerheblich. Allerdings wäre es im Fall Ihres Freundes sinnvoll, den Interessenausgleich einzusehen und die Sozialauswahl zu überprüfen. Da Ihr Freund schon so lange beschäftigt ist, könnten hier Fehler gemacht worden sein, sodass die Kündigung eventuell gar nicht rechtmäßig war.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, das ist echt inzwischen eine beliebte Option in der Mittagspause für viele. Einfach eine fertige Salatbox aus der frischen Theke im Supermarkt. Die Dinger sind inzwischen sogar so beliebt, dass sie ja fast schon in Salatfabriken, also am Fließband, produziert werden. Eine solche Fabrik steht in Jagsthausen, wo rund 1000 Beschäftigte zwischen Salatwaschstraßen und Verpackungsrobotern arbeiten. Wie komplex der Produktionsprozess da ist, damit es auch das ganze Jahr über frische Salate gibt, das hat sich Raphael Moos zeigen lassen.
Umgeben von Salatfeldern und Jags liegt das Werksgelände von Garten Frischjung. Was klingt wie ein kleiner Bauernhof mit Lattenzaun, ist in Wirklichkeit eine Fabrik mit großen Hallen. Kühllaster stehen Schlange, Stapler wuseln umher. Drinnen wird bei Kühlschranktemperaturen gearbeitet. Thermojacke, Kittel, Häubchen für den Kopf. Und jetzt geht's mit den weißen Sicherheitsschuhen in die Produktion. Im riesigen Lager steht Clemens Morath. Er ist verantwortlich für die Qualität der Produkte. 200 Tonnen Salat und Gemüse lagern hier, dazu Dressings auf Paletten. Auch Zutaten wie Lauch, Mozzarella-Bällchen, Tacos und vieles mehr.
Wir haben jetzt Karotten. Also hier sind wir jetzt am Wareneingang und hier haben wir dann unsere Qualitätskontrolle, die dann schaut, dass die Ware alle unseren Vorgaben entspricht.
Ist schon vorgekommen, dass auch mein LKW zurückgehen musste?
Kommt schon vor. Zum Beispiel sowas, wenn ein Salat, warum auch immer, matschig geworden ist, lummelig.
Die Landwirtfamilie Jung hat in den 80ern angefangen, Salat nicht nur anzubauen, sondern in einem gefliesten Schuppen küchenfertig zu produzieren. Und heute arbeiten rund 1000 Menschen für das Unternehmen. Jung hat gut 600 Hektar eigene Anbauflächen in Jagsthausen und weitere in Portugal, kauft aber auch noch zu. In der Produktion wird als erstes der Salat von Hand vorgeschnitten, Strunk und Abfall kommen in die Biogasanlage und der Salat in die Waschbecken. Zum Einsatz kommen Salatzüchtungen, bei denen äußere Blätter so gut wie keinen Bodenkontakt haben. Das bedeutet weniger Schmutz und somit auch weniger Wasserverbrauch.
Eine Sache ist auf jeden Fall, dass wir kühl waschen, Wassertemperatur so um 4-5 Grad. Und dann haben wir auch im Waschprozess eine Luftzuführung, dass also eine Wasserdurchwirbelung automatisch stattfindet und wo sich der Schmutz dann noch leichter löst.
Nachdem der Salat trocken geschleudert ist, wird er maschinell zerkleinert und viel direkt in Plastikbeutel verpackt. 150.000 Stück pro Tag. Der Rest landet dort, wo die Ideen der hauseigenen Produktentwicklung umgesetzt werden. An den Produktionsstraßen für die Schalen und Bowls. Hier ist fast alles Handarbeit.
Ja, das ist eins von diesen Trendprodukten, die Salatbowl in der Kartonschale. Und das ist sogar eine Variante, wo noch Lachs drin ist und Reis, Erdnusskerne, neuere Entwicklung.
Das riecht auf jeden Fall gleich ganz anders hier. Was riecht hier so?
Ja, das sind hier ganz viele verschiedene Zutaten, sowohl von Fleisch und Käse, aber auch, wir haben auch Petersilie und Schnittlauch. Diese Kombination, die macht dann natürlich so ein Durcheinander an Gerüchen, sag ich mal.
Die fertige Ware wird von Robotern in Kartons gepackt und auf Paletten gestapelt. Von hier aus geht sie ins Logistikzentrum und dann an die großen Einzelhandelsketten. Was da also im Kühlregal liegt, stammt von einem Hof, der es zu einer Fabrik mit weit über 100 Millionen Euro Umsatz geschafft hat.
Ja, schönes Angeberwissen für die nächste Mittagspause, oder? Dass der Salat womöglich aus einer Fabrik kommt. Hauptsache es schmeckt. Das war SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt, Lob oder Kritik, dann natürlich immer her damit. Und zwar per Mail an arbeitsplatz@swr1.de. Ich bin Alexander Winkler. Auf Wiederhören.
SWR1 Arbeitsplatz.